Ich lese die erste Schriftlesung mit euch. Die steht im Lukas-Evangelium im 2. Kapitel. Ihr kennt sie alle. Und ich könnte mir vorstellen, viele ältere Geschwister kennen sie fast bestimmt auswendig. Aus der Luther-Übersetzung. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt David, die da heißt Bethlehem, darum, dass er vom Hause und Geschlechte Davids war, auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem anvertrauten Weibe. Die war schwanger. Und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden. Die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen und sprach. Und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volke widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe liegen vorfinden. Und alsbald war da bei den Engeln die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und den Menschen seines Wohlgefallens. Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, und die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Da sie aber gesehen hatten, bereiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt wurde. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über die Rede, die ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt wurde.
Ja, es ist so eine Sache. Wir denken immer, wenn etwas schön verpackt ist, dann ist auch was Tolles drin. Und es ist auch so, die Verpackung ist aber auch wichtig. Ja, das ist überhaupt, also man weiß ja dadurch überhaupt erst, dass es ein Geschenk ist, wenn es eingepackt ist. Ja, ansonsten liegt es da irgendwie rum und es ist gar nicht so klar. Aber man sieht es, denkt, oh, und für wen ist das? Ist das für mich? Ja, und wir merken, manchmal hat die Verpackung auch so ein Eigenleben. Könnt ihr euch noch daran dran erinnern? Da ist jahrzehntelang drüber diskutiert werden. Das ist der eingepackte Reichstag Anfang der 90er Jahre. Von Christo, und ich dachte so im Vorfeld, weil das Projekt immer vorgestellt wurde, ich habe damals ja auch dort gelebt, und ich dachte immer, ja Mensch, ja, was soll denn das jetzt einzupacken oder sowas, macht denn das aus? Aber dann stand ich davor und das war etwas Tolles, es war etwas sehr Beeindruckendes. Ich habe mir dann damals auch so ein kleines Stück von dieser Verpackung, die konnte man mitnehmen, und ja, die habe ich heute noch. Ja, Verpackungen können ein Eigenleben entwickeln. Das ist mir auch mal ganz persönlich passiert. Also ich war umgezogen und dann direkt dann fertig Umzug, und man sitzt so in dem Sessel und denkt irgendwie, oh, geschafft. Und dann war aber abends noch ein Geburtstag bei einem guten Freund. So, und dann dachte ich, Mensch, was machst du? Du hast also kein Geschenk. Und dann hatte ich noch irgendwo, das hatte ich mal, also ich habe ja Architektur studiert, da war ich mal auf dem Dachboden und es war irgendwie von der DEFA so ein altes Haus gewesen. Da lag auf dem Dachboden, lagen alte Gewehre rum. Also keine echten, sondern Komparsengewehre. Das war eigentlich nur so ein Stück Holz mit einem Rohr dran. Ja. Dann dachte ich, ja Mensch, was machst du mit dem blöden Gewehr? Und man hat das sowieso, beim Umzug hat man sowieso viel zu viel. Und dann hatte ich noch altes Ölpapier. Und dann habe ich das eingepackt. Und es sah dann ziemlich echt aus. Ne? Also in dem Augenblick, ja, also wenn man das so gesehen hat, hat es überhaupt nicht echt irgendwie gewirkt. Das war klar, das ist ein Theaterutensil, aber so eingepackt sah das richtig gefährlich aus. Und das Interessante ist, also das war dem Beschenkten eigentlich klar, dass ich keine Zeit hatte, etwas vorzubereiten, und der hat sich da richtig drüber gefreut und der hat es dann auch gar nicht ausgepackt, sondern hat es so, wie es war, an die Wand gehängt. Ja, also da war die Verpackung mehr wert als der Inhalt. Ja, wir sind mitten in der Weihnachtsgeschichte und es ist jetzt die Frage, wo sind in der Weihnachtsgeschichte die Verpackung? Und ja, wo ist der Inhalt? Ja, und ich habe mir einfach mal überlegt, na, man könnte ja schon sagen, das mit den Engeln, das ist schon so eine Sache. Ja? Also wir haben da diesen Engel erstmal. Ja, wir haben zuerst da diesen einen Engel und der fängt an, der zeigt sich den Hirten und in der Klarheit des Herrn. Und das ist, du hast darauf angesprochen, fürchtet euch nicht, das ist auch wirklich notwendig. Also ihr habt noch die Hirten in Erinnerung, wie sie da erschrocken sind. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und im Anschluss sind dann ganz viele Engel, die dann Gott loben. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscher, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ja, mal eine Frage. Wir sehen ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14 Engel. Ist es richtig? Ja, 14 Engel. Waren das 14 Engel? Waren das mehr? Waren das weniger?
Der ganze Himmel.
Ja, also man könnte wörtlich übersetzen, die Fülle der Streiterscharen des Himmels. Also damit sind zwei Dinge ausgesagt. Das sind nicht hier 14 Engel, das sind auch nicht die obligatorischen drei Engel, sonst wie sonst mal in den Krippenstücken. Das ist auch kein gemischter Chor mit zweimal Sopran, zwei Alt und einem Mann, weil die Männer ja immer nie Spaß haben, halt in einem Chor zu singen. Das sind unendlich viele. So viele, dass man sie nicht überblicken kann. Wesentlich mehr als hier. Die Menge der himmlischen Herrscher. Das ist eine unendlich große Armee, die unendlich große Streitmacht Gottes, die sich hier den Hirten zeigt. Die größte Ansammlung von Wesen, die es je auf der Erde gab. Größer als alle Armeen, die hier in diesem zurückliegenden Jahr aktiv waren und die durch die bekannten Kriegsgebiete marschiert sind. So. Und auch größer als alle Armeen, die wir aus den Filmen kennen. Anders als in den Filmen haben wir keinen Anlass, uns fürchten zu müssen. Das sagt er mir explizit, fürchtet euch mich. Also die Armee, die versammelt sich nicht, um zu kämpfen. Also das, was sich bei den Hirten auf dem Feld abspielt, ist keine himmlische Heerschau, keine Musterung, kein irgendwie so beeindruckend, um irgendwie um den Leuten Angst zu machen. Ja, wie bitte? Gut, alles klar. Das ist diese Engel, das ist der Wegweiser auf das Eigentliche. Die Engel, die versammeln sich, um auf den neugeborenen Jesus zu weisen. Und das ist die Aufgabe von Engeln. Engel, die sind mit jeder Faser ihres Daseins zu 100% loyale Diener Gottes. Und die wollen mit allem, was sie sind und mit allem, was sie darstellen, wollen sie auf Jesus hinweisen. Und darum finden wir in den Kirchen und in der christlichen Kultur jede Menge Bilder und Darstellungen von Engeln, aber man spricht wenig über die Engel. Und darum bleiben die Christen auch meistens immer ziemlich wortkarg, was die Engel angeht, im Vergleich zu den Esoterikregalen in den Buchhandlungen. Das hängt mit dem Respekt vor diesem Wesen, vor den Engeln zusammen, die ganz anders sind als wir Menschen. Die sind nämlich vollkommene Diener Gottes und für die ist es vollkommen unvorstellbar, gegen den Willen ihres Schöpfers zu revoltieren. Und hier auf dem Feld von Bethlehem, da wird sozusagen, das ist etwas ganz Besonderes, da wird der Vorhang zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt beiseite gezogen. Und die Hirten sehen mit ihren Augen die himmlische Wirklichkeit. Und es geht hier um die Botschaft des Engels, euch ist heute der Heiland geboren. Und die Armee von Engeln, das ist die, die unterstreicht es und die weist darauf hin. Paulus drückt es so aus, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Also, diese Geburt Jesu, das ist die Mitte der Zeit. Und von diesem Augenblick an ändert sich für die Menschheit etwas Wesentliches in der Beziehung zu Gott. Weil bis zu diesem Zeitpunkt haben die Menschen immer nur die Möglichkeit, Gott durch ihr Wohlverhalten auf sich aufmerksam zu machen. Und mit dem Kommen Jesu wird das anders. Weil uns mit Jesu das Wohlwollen Gottes unabhängig von unserem Verhalten zugesagt ist. Und hier in der Geschichte wird das daran deutlich, dass die Geschichte nicht bei dem Engelsheer spielt, das ist nicht das Wesentliche, sondern eben bei dem Kind in der Krippe. Und wir merken, Gott, der setzt seine Macht, die er hat, die setzt er nicht ein. Die Engel, die sind eben nicht zum Kampf auf die Erde geschickt, sondern zum Lob Gottes. Also es ist ja so, im Krieg oder auch im Sport zum Beispiel, beim Fußball, da setzt ja immer jeder die Möglichkeiten ein, die er hat. Die Erlaubten und die Unerlaubten, um zu gewinnen. Also man versucht zum Beispiel das Training des Gegners mit einer Drohne zu filmen. Ja, das ist dann so, das war dann auch hier irgendwie vor einigen Jahren dann hier Aufregung beim FC Bayern, als er so eine Drohne beim Abschlusstraining da halt langflog. Und man versucht auch den Gegner zu provozieren, indem man ihm unanständige Dinge zuflüstert, so wie Marco Materazzi im WM-Finale 2006. Ja, die Älteren wissen das noch. Ne? Gott ist anders. Gott hat alle Möglichkeiten, aber Gott setzt sein Engelsheer nicht ein. Gott macht sich selbst so klein es geht und wird Mensch. Jesus kommt normal auf die Welt. Der Weg der Erlösung ist ein Weg ohne Gewalt. Unser Impuls ist ja immer ein anderer. Wenn wir ein Problem sehen, dann ist da immer so dieses, ja, da muss man doch was machen. Warum passiert da nichts? Und wir rufen nach der Polizei, nach der Armee und nach neuen Gesetzen und schimpfen auf die Regierung, warum die nichts macht. Aber Jesu Kampf gegen die Sünde, der geschieht nicht durch Gewalt, sondern Jesus nimmt uns diese Last ab und wird sie ans Kreuz tragen. Und darum können die Hirten die Engel sehen, weil Gott Mensch wird. Die Hirten sehen sich, wie gesagt, unendlich langen Reihen von Engeln gegenüber. Krieg war damals eine Sache von 1:1. Meistens gewann der, der die meisten Soldaten hatte. Man kämpfte sich dann gegenseitig im 1:1 nieder. Aber ehe die Schlacht begann, haben sich die Armeen sozusagen in Schlachtordnung einander gegenüber aufgestellt. Und dann stimmte jede Armee ihr Kriegsgeschrei an. Das müssen wir uns ungefähr ähnlich vorstellen, so wie heute in den Fußballstadien. Das ist ja auch so ein bisschen, da wird ja auch so eine Atmosphäre geschaffen. Und es gab immer Schlachtrufe in der Geschichte. Also die Römer, die zogen mit einem Feri, Feri in die Schlacht. Also Schlag, Schlag. Die Südstaaten im Sezessionskrieg, die hatten ihren Rebellenschrei, den Rebel-Yell. Ein Veteran der Nordstaaten berichtete später, einen derartigen Schrei gibt es diesseits der Hölle kein zweites Mal. Er bohrt sich ein durch Mark und Bein wie ein Korkenzieher. Von den Japanern im Zweiten Weltkrieg gab es den Schlachtruf der Samurai Banzai. Hier in der Weihnachtsgeschichte haben wir auch einen Schlachtruf. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden. Und der Schlachtruf, der wird dazu auch noch gesungen. Und dieser Schlachtruf Friede auf Erden, der kommt eben nicht, weil irgendjemand halt verloren hat und jetzt um Waffenstillstand bittelt und auch nicht mit einer Kapitulation zufrieden sein muss. Dieses Friede auf Erde weist wieder auf das Kind in der Krippe hin. Das Kind ist der Oberbefehlshaber dieser Armee. Und das Kind kommt auf diese Welt nicht, um zu herrschen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Und dadurch wird aber auch eine Sache klar, wer sich diesem König anvertraut, der findet für sein Leben den Frieden, den er sucht. Jesus ist ein König des Friedens. Es ist ja so, wir leben in einer sehr unruhigen Zeit und in einer sehr unfriedlichen Zeit. Und wir erleben viel Stress und Herausforderungen halt von draußen, aber es ist ja ganz oft so, in uns drin sieht es ja auch oft nicht sehr viel besser aus. Über alles Mögliche. Wir machen uns Sorgen um die Arbeitsstelle, wir machen uns Sorgen um Menschen, wir machen uns Sorgen um die Zukunft oder. Und egal wie es ist, wenn du sagst, dass es Probleme sind von einem Kaliber, dass dir das über den Kopf wächst. Ich denke, das kennen wir alle. Das kennen wir alle, dass wir manchmal Schwierigkeiten haben, einzuschlafen. Und ich kann dir nur Mut machen, dich in denjenigen, was dir über den Kopf wächst, in denjenigen, was dir Unfrieden auch bereitet, dich demjenigen anzuvertrauen, der mit der Botschaft Friede auf Erden diese Welt betreten hat. Unzählige Menschen haben das getan im Lauf der christlichen beiden Jahrtausende und haben es bestätigt. Wilhelm Busch, der bekannte Prediger, hat es einmal so ausgedrückt. Wenn er in unser Herz einzieht, bringt er den Frieden mit, der höher ist als alle Vernunft, weil er die Sünden vergibt. Und wo er in ein Haus, in eine Familie kommt, da zieht Frieden ein, wo vorher Krach war. Und das ist die Botschaft dieser Engelarmee. Überraschend ist dann höchstens noch eine Sache. Also es ist klar, die Armee der Engel, die zeigt sich hier auf Erden, nicht um zu kämpfen. Wir haben von der Botschaft gehört, jetzt ist noch eine Frage offen. Wenn das Entscheidende an diesem Weihnachtsabend die Geburt Jesu ist, warum zeigen sich die Menge der himmlischen Heerscharen nicht direkt bei der Krippe? Warum macht Gott nicht durch die Erscheinung der Engel an der Krippe aller Welt klar, Achtung, hier passiert etwas, hier wird der Retter der Welt geboren. Das wäre eine eindeutige Geste. Also dann wäre das irgendwie klar gewesen. Dann hätte auch Herodes nicht irgendwie etwas halt versucht, Jesus aus dem Weg zu räumen. Und ich bin mir sicher, wären auch hier Augustus und Quirinius, der Landbriefträger da aus Syrien, die hätten dann auch noch den Weg nach Bethlehem gefunden. Ja, und so würde es wahrscheinlich laufen, wenn ich das Drehbuch für die Heilige Nacht schreiben würde. Aber diese Armee, die tritt nicht am Stall auf als ein Ausrufezeichen. Die Armee, die zeigt sich den Hirten. Und die Hirten, es waren die unglaubwürdigsten Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt weit und breit zu finden waren. Die Hirten, die waren für den Viehbestand eines Dorfes halt verantwortlich. Das ist sozusagen, das Dorf hat zu Leuten so gesagt, kümmert ihr euch um unsere Schafe. Und die sind dann, sage ich mal, im Frühjahr sind sie mit den ganzen Schafen dann halt rausgezogen und kamen dann halt im Herbst wieder zurück. Ja, und dann konnte das natürlich mal passieren, dass halt ein Schaf mal gestorben ist oder so, dass man nicht immer zur Stelle war, wenn der Wolf kam und so weiter. Ja, und dann musste man das halt den Leuten halt erklären, wenn man wieder kam. Ja, tut mir leid, dein bestes Schaf, das lebt leider nicht mehr, das hat der Wolf geholt. So, und dann war natürlich die Frage, ja, stimmt denn das überhaupt? Man konnte das ja nicht kontrollieren. So, und dann war der Punkt da, dass man sagte, naja, vielleicht ist es ja auch so, dass die das Schaf einfach aufgegessen haben oder halt verkauft haben. Den Lohn haben sie dafür eingesteckt und jetzt erzählen sie mir ja was halt vom Wolf. So, die hatten auch keinen richtigen Wohnsitz. Wie gesagt, die waren ja das ganze Jahr über draußen. Also die waren nicht richtig sesshaft und das waren halt lose Gesellen. So, manchmal vielleicht auch zu Recht so diese Anschuldigung oder so. Aber diese Art von Menschen, die überhaupt kein Standing haben, die überhaupt keine Glaubwürdigkeit haben, denen zeigen sich die Engel. Und das hat zu bedeuten, dass kein Mensch zu klein und zu unwichtig ist und zu weit unten sein kann, als dass Gott sich für ihn nicht interessieren kann. Die Engel hätten sich natürlich auch theoretisch den Dat-Obdachlosen zeigen können oder einem anderen Außenseiter. Aber das ist extra so gewollt oder wir merken das, dass die Engel gerade bei den Außenseitern sind, die sich außerhalb jeglicher menschlicher Besiedlung aufhalten. Also die Engel offenbaren sich in die Dunkelheit und die Kälte der Nacht hinein. Bei denen, die eben keinen Platz in Bethlehem mehr gefunden haben, sondern die sich in der Wildnis aufhalten. Und das ist auch so eine Grundaussage. Die Engel zeigen sich denen, die nicht nur äußerlich gesehen im Dunkel sitzen, sondern die auch im Innern unter der Dunkelheit leiden. Da, wo kein Mensch sie erwarten konnte, da zeigen sich die Engel. Mitten in der Finsternis der Nacht, in der Wildnis, rings um Bethlehem, wo es nur Steine, Geröll und etwas armseliges Grünzeug gibt, da zeigen sie sich den Hirten. Also Jesus, der besteht nicht als der Oberbefehlshaber, als der König der Welt, er besteht nicht auf die Gegenwart seiner himmlischen Leibwache, sondern schickt sie sozusagen zu den Hirten hin. Paulus drückt es im 2. Korintherbrief so aus, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Und das, was sich hier schon bei der Erscheinung der Engel bei den Hirten zeigt, das zieht sich durch das ganze Leben Jesu. Also 30 Jahre später fängt Jesus sein Wirken an. Und während des dreijährigen Wirkens ist er gerade bei denen zu finden, die in den Augen anderer Menschen halt eben nicht so hoch angesehen sind. Ebenso wie bei Menschen wie den Hirten. Und als er am Kreuz unschuldig den damals schlimmstmöglichen Hinrichtungstod stirbt, hängen links und rechts von ihm zwei Verbrecher. Dem einen kann er versprechen, dass dieser mit ihm im Paradies sein wird, weil er durch sein Sterben und dann auch durch seine Auferstehung für uns den Tod besiegt. Und darum geht es zu Weihnachten, nicht nur um das Kind in der Krippe, sondern eben auch um den Mann am Kreuz und darüber hinaus um den Auferstandenen, der nun zur Rechten Gottes sitzt und der auch uns heute noch einlädt, zu ihm zu kommen, der hier auf der Erde erfahrbar ist durch seinen Heiligen Geist. Was im Vergleich zu damals aber immer noch ebenso ist, dass er noch immer nicht bei den Mächtigen, bei den Reichen und bei den Schönen zu finden ist. Nicht bei denen Leuten, die ihr Leben mit links auf die Reihe kriegen, sondern gerade für die Bedürftigen, gerade für die Leidenden ist er da und stellt für sie seine Engel ab. Und darum liegt er in der Krippe. Der Befehlshaber der größten Armee des Universums. Antworte doch bitte auf seine Einladung und komm zu ihm. Vertraue dich ihm an, demjenigen, der Himmel und Erde und sein ganzes Engelsheer in Bewegung setzt, um dich einzuladen, weil er dich liebt. Denn etwas Besseres kann dir nicht passieren. Amen.